Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem sowohl physische, psychische als auch sexuelle Gewalt an Erwachsenen und Minderjährigen. Bereits in den 1920er Jahren galt Hollywood als Welthauptstadt der Filmindustrie. Aus der einst kleinen Gemeinde war schnell eine Metropole geworden, deren Ruf von Geld und Glamour ihr weit vorauseilte. Aus allen Ecken der Vereinigten Staaten brachen junge Menschen auf und warteten in Los Angeles auf ihren Durchbruch. Als nach dem Zweiten Weltkrieg hier zudem noch die Musik- und Fernsehindustrie Fuß fasste, konnte sich die Stadt kaum noch vor hoffnungsvollen Zuwanderern retten. Doch das Business war hart und nur die wenigsten schafften es auf große Bühnen oder das Cover von bekannten Magazinen. Ein Großteil der, zumeist weiblichen Schauspielerinnen und Models, war gezwungen, Aufträge von kleinen, schmuddeligen Agenturen anzunehmen. So manch ein unseriöser Fotograf wusste die finanzielle Notlage seiner Klientinnen auszunutzen, allen voran ein schmieriger Kerl mit Segelohren, vernarbtem Gesicht und strengem Körpergeruch. Zunächst ließen sich die Models für Geld von diesem fesseln und fotografieren, doch aus dem einvernehmlichen Fotojob wurden schon bald Stunden des Terrors. Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge Tod und Sünde. Harvey Gladman, über dessen Leben und Verbrechen ich euch heute berichten möchte, war ein Triebtäter, eine tickende Zeitbombe. Seine Taten dienten allein der Erfüllung seiner perversen Fantasien. Die Opfer mussten stundenlang leiden, ehe ihr Peiniger entschied, dass er genug hatte. In dieser und der nächsten Folge werfen wir einen Blick in das Leben, den Kopf und die Verbrechen des sogenannten Lonely Hearts Killers. So manch eine Entscheidung von Protagonisten wie zum Beispiel Ärzten oder Staatsdienern mag aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar sein, bitte behaltet jedoch im Hinterkopf, dass zu jener Zeit sowohl die Forschungsstände im Bereich psychische Gesundheit als auch die Gesetze noch ganz andere waren. Im Gegensatz zu den letzten Fällen, in denen ich die Verbrechen recht abstrakt geschildert habe, wird es heute wieder deutlich expliziter. Bitte achtet beim Hören auf euch und wie es euch geht, schaltet im Zweifel lieber ab oder pausiert die Wiedergabe, sollte euch der Inhalt zu nahe gehen. Dies gilt insbesondere für vorbelastete Hörerinnen und Hörer. Doch bevor es losgeht, hier der altbekannte Verweis auf meinen Instagram-Account. Dort lade ich Fotos und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen hoch. Klickt dafür einfach auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Sollte dir meine Arbeit gefallen, würde ich mich außerdem sehr über eine Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Besten Dank. Harvey Murray Gladman war Einzelkind. Seine Eltern Ophelia und Albert lebten in der Bronx, einem nördlichen Stadtbezirk von New York City. Heute bekannt für desolate Zustände und Armut, vor allem in den 1960er und darauf folgenden Jahren, war die Bronx zu jener Zeit allerdings noch ein Viertel der Mittelschicht. Hier kam der kleine Harvey am 10. Dezember 1927 auf die Welt. Doch das Glück über die Geburt eines vermeintlich gesunden Kindes schlug schon bald in Sorge um. Als Harvey gerade einmal 3 Jahre alt war, fielen Ophelia einige Merkwürdigkeiten auf. Ohne ersichtlichen Grund begann ihr Sohn aus heiterem Himmel zu weinen, nur um kurz darauf wieder lachend und strahlend die Hände in die Luft zu strecken. Doch es blieb nicht bloß bei Stimmungsschwankungen, welche man sich noch irgendwie hätte erklären oder ignorieren können. Nur ein Jahr später überraschten Albert und Ophelia den Knirps dabei, wie er mit heruntergelassener Hose in seinem Kinderzimmer stand. Das eine Ende einer Kordel in eine Schublade geklemmt, das andere wiederholt um seinen Penis gewickelt. Mit hochrotem Gesicht lehnte er sich zurück, die Schnur unter Spannung, und schien den dadurch verursachten Schmerz sogar zu genießen. Während der strenge Albert körperliche Disziplinierung bevorzugte, entschied Ophelia, ihren Sohn einem Arzt vorzustellen. Dieser gab sich alle Mühe, die besorgte Mutter zu beruhigen, es handle sich sicher bloß um eine Phase. Der Junge würde sich nach Aufmerksamkeit sehnen und das Schlimmste, was man tun könnte, sei, ihm diese zu geben. Ob nun Drohungen oder Schläge, das Kind bekäme eine Reaktion der Eltern. Stattdessen solle man dem merkwürdigen Verhalten des 4-jährigen Kleinkindes keine zu große Beachtung schenken. Er würde dann früher oder später schon von ganz allein damit aufhören. Die Worte des Mediziners ergaben Sinn für Harveys Eltern. Sowohl Ophelia als auch Albert arbeiteten rund 90 Stunden die Woche, das Kind kam häufig zu kurz. Also begannen sie, die Auffälligkeiten ihres Sohnes, wie empfohlen, zu ignorieren. In der Schule überraschte der introvertierte Junge mit guten Noten. Er war zwar nicht dumm, allerdings überaus schüchtern und zurückhaltend. Harvey ging sowohl Ärger als auch Gesellschaft aus dem Weg. Regelmäßig wurde er ausgegrenzt und ausgelacht, sei es für seine abstehenden Ohren, die Hasenzähne oder den, im Verhältnis zum Körper, kleinen Kopf. Die anderen Kinder nannten ihn Wiesel oder Backenhörnchen, und nach der Schule rannte er stets direkt nach Hause und verkroch sich in seinem Zimmer. Noch immer spielte Harvey nahezu täglich an sich herum, allerdings schlugen ihn seine Eltern nicht mehr, wenn sie ihn, mal wieder, dabei erwischten. Stattdessen setzten sie nun auf Abschreckung und behaupteten, Masturbation ließe die Haut unrein und den Jungen letztendlich sogar schwul werden. Doch anstatt die Hände aus der Hose zu lassen, lernte dieser lediglich, seine Gewohnheiten immer besser vor seinen Eltern zu verstecken. Schließlich beschloss Familie Gladman, dem zunehmend raueren Umfeld der New Yorker Bronx zu entfliehen und nach Denver im Bundesstaat Colorado zu ziehen. Sie erhofften sich, dass ein Ortswechsel ihrem einsamen Sprössling guttun und er vielleicht endlich ein paar Freunde und neue Perspektiven finden würde. Doch als Harvey im Juni 1939 im Alter von 11 Jahren schließlich auf die neue Schule in Denver kam, wurde alles nur noch schlimmer. Von starker Akne geplagt, sah er sich weiterhin mit Spott und Ausgrenzung konfrontiert, insbesondere Mädchen machten ihm Angst. Er vermochte sich nicht mit ihnen zu unterhalten, ohne in Stottern zu geraten, womöglich eine Folge des jahrelangen Mobbings, welches den Bengel auch das letzte bisschen Selbstwert hatte verlieren lassen. Wenigstens brachte er noch verhältnismäßig gute Noten mit nach Hause, was sowohl die Eltern beruhigte, als auch den Jungen selbst davon träumen ließ, eines Tages Pilot oder Ingenieur zu werden. Wären da nur nicht diese Fantasien, dieser Drang. Eigenen Angaben zufolge war bereits Harveys Kindheit von sogenannter autoerotischer Asphyxie geprägt. Hierbei handelt es sich um eine Sexualpraktik, bei welcher man die eigene Sauerstoffzufuhr einschränkt, um durch das hierbei ausgeschüttete Adrenalin die Intensität des Höhepunktes zu steigern. Nicht selten kommt es hierbei zu Unfällen, teils mit tödlichem Ausgang. Als der Junge gerade einmal 11 Jahre alt war, bemerkten Ophelia und Albert eines Abends rote Striemen an Harveys Hals. Er gestand daraufhin, sich in der Badewanne selbst befriedigt zu haben, während er mit einer Hand fest an einem Seil zog, welches er über ein Rohr geworfen und um den eigenen Hals gelegt hatte. Zwar blieb ihm diesmal eine Tracht Prügel erspart, jedoch wurde Harvey von seiner Mutter erneut einem Mediziner vorgestellt. Auch dieser wischte jegliche Bedenken beiseite, obwohl der Bengel noch nicht einmal 12 Jahre alt war und sich durch sein Handeln offensichtlich in Gefahr brachte. Als Ursache für sein Benehmen vermutete man nun die fast schon pathologische Furcht vor dem weiblichen Geschlecht, und um diese zu reduzieren, riet der Jugendpsychologe zu einer Art Schocktherapie. Harvey solle sich nun bewusst in die Gesellschaft von Mädchen begeben und so einen normalen Umgang mit ihnen erlernen, sodass sich seine Gedanken nicht mehr nur um Masturbation und Sex drehten. Der frühreife Teenager belegte nun Tanzkurse und tatsächlich änderte sich sein Verhalten in den darauffolgenden Jahren, zumindest nach außen hin. Zwar war Harvey Gladman noch immer äußerst schüchtern, er lernte jedoch, sich zumindest mit einer jungen Frau zu unterhalten, ohne direkt in Panik zu verfallen. Der Wunsch nach körperlicher Befriedigung blieb jedoch, und er war stärker denn je. Beschämt vom letzten Mal, als seine Eltern ihn dabei erwischten, hatte Harvey seine kleinen Seilspiele auf den Dachboden verlegt, wo er sich selbst inzwischen nahezu täglich, ungestört, mit einer Schlinge um den Hals bis zum Höhepunkt trieb. Doch egal, wie fest er auch an dem Seil zog, mit der Zeit ließ der Kick mehr und mehr nach. Es war an der Zeit, nebenbei nach anderen Aktivitäten Ausschau zu halten, welche ihm das gewünschte Gefühl, den Kick, gaben. Harvey entdeckte schließlich seine kriminelle Ader, als er begann, Frauen in der Nachbarschaft zu verfolgen und anschließend heimlich bei ihnen einzubrechen. Es ging ihm dabei jedoch nicht um materielle Beute, vielmehr wollte er seinen Opfern die Intimsphäre stehlen. Wieder und wieder verschaffte er sich, meist durch Fenster im Obergeschoss oder die Hintertür, unbefugt Zutritt zu den Apartments und beobachtete seine Opfer, welche ahnungslos ihrem Alltag in den eigenen vier Wänden nachgingen. Es waren diese Momente und die Erinnerungen an sie, welche den perversen Teenager antrieben. Als ihm eines Tages zufällig bei einem seiner Einbrüche eine Pistole in die Hände fiel, entschied Harvey, sie mitgehen zu lassen. Von nun an verließ er das Haus nur noch selten ohne Waffe und Wäscheleine in seiner Jackentasche. Zu sehr gefiel ihm das Gefühl von Macht, welches er neuerdings verspürte. Als logische Konsequenz sank die Hemmschwelle des 16-Jährigen. Inzwischen bedrohte er seine Opfer mit gezogener Waffe, fesselte sie in ihren Schlafzimmern und befriedigte sich selbst, während seine andere Hand die ersten Male einen weiblichen Körper erkundeten. Obwohl die Pistole mehr als ausreichend gewesen wäre, um seinen Willen zu bekommen, so konnte Harvey es dennoch nicht lassen, den Frauen auch die Hände und Beine zusammenzubinden. Er brauchte das Seil, für ihn gehörte es einfach zum Masturbieren dazu. Bereits in Folge 7 über Volker Eckert haben wir gelernt, dass sich eine sexuelle Präferenz häufig bereits in jungen Jahren zeigt und über die Pubertät hinaus entweder verworfen oder zusätzlich gefestigt wird. Auch bei Harvey Gladman entwickelte sich die Vorliebe für Fesselspiele im Laufe der Pubertät zu einem ausgeprägten Fetisch. Nicht, dass das prinzipiell verwerflich wäre, sofern die Praktik einvernehmlich ausgeübt wird. Dies war hier jedoch eindeutig nicht der Fall. Gladman ging es ausschließlich um das Ausleben seiner Fantasien, seiner Bedürfnisse und das Besiegen seiner Furcht vor Frauen. Hierbei halfen ihm sowohl das Seil als auch die Schusswaffe. Im Mai 1945 geriet Harvey jedoch an die falsche Person. Er war gerade durch ein offenes Fenster eingestiegen, als ihn die Bewohnerin des Apartments überraschte. Völlig unbeeindruckt verjagte sie den bewaffneten Eindringling mit den großen Ohren und dem pickligen Gesicht und informierte umgehend die Polizei. Diese war bereits zuvor von anderen Opfern kontaktiert worden, die Täterbeschreibungen deckten sich und so entschied man, die Augen nach verdächtigen Personen offen zu halten. Tatsächlich schlich Harvey noch immer durch die Nachbarschaft auf der Suche nach offenen Fenstern und wurde letztendlich von zwei Beamten entdeckt. Segelohren, Akne, Hasenzähne und eine große Brille ließen sich nun mal schlecht verstecken, und als man den Verdächtigen kontrollierte, stieß man in seiner Jackentasche tatsächlich auf eine zusammengerollte Wäscheleine, eine Schere und sogar die halbautomatische Pistole, welche eine Weile zuvor gestohlen gemeldet worden war. Im Verhör gestand der 17-Jährige die Einbrüche, leugnete jedoch die sexuellen Handlungen, und seine schockierten Eltern hinterlegten so die Kaution in Höhe von heute umgerechnet etwa $30.000, sodass ihr Sohn vorerst auf freiem Fuß bleiben durfte. Während die Anklage wegen Einbruchs und bewaffneten Überfalls vorbereitet wurde, hielt Harvey jedoch nicht die Füße still, im Gegenteil. Stattdessen verlegte er sein Jagdrevier bloß ans andere Ende der Stadt und nicht einmal 2 Monate später ging er noch weiter als jemals zuvor. Er zwang eine junge Frau mit vorgehaltener Waffe in seinen Wagen, fesselte und knebelte sie und fuhr mit ihr anschließend an einen abgelegenen Ort, wo er sie im Schutze der Natur begrapschte. Auch diesmal war keine Penetration nötig, um Harvey Befriedigung zu verschaffen. Allein der Einsatz des Seils, die damit einhergehende Kontrolle und die Angst in den Augen des Opfers gaben ihm den Kick, welchen er so dringend brauchte. Jahrelang hatte er nahezu ausschließlich mit Hilfe einer Kordel onaniert, seine Tagträumereien und Fantasien fokussierten sich stets auf das Dominieren einer Frau. Einer Frau, vor welcher er keine Angst haben musste, solange sie sich nicht wehren oder ihn wegen seines Aussehens auslachen konnte. Als er schließlich fertig war, drückte er seinem Opfer etwas Geld in die Hand und fuhr anschließend seelenruhig zurück nach Denver, nachdem er der jungen Frau ein Taxi gerufen hatte. Diese eilte unverzüglich zur Polizei und konnte ihren Angreifer schließlich anhand von Fotos identifizieren. Schließlich lief gegen diesen ja bereits ein Verfahren. Wenige Tage später wurde Harvey Gladman erneut verhaftet und dieses Mal zunächst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. In den 1940er Jahren war die mentale Gesundheit und mögliche Erkrankungen oder Störungen noch lange nicht so weit erforscht, wie es heute der Fall ist. Aus einem Gutachten geht hervor, dass man Harvey eine Schizophrenie diagnostizierte, was allerdings in der damaligen Zeit nur eine vage Beschreibung diverser verschiedener Symptome, wie beispielsweise Wahnvorstellungen oder Realitätsverlust war. Nichts davon traf tatsächlich auf Harvey zu, und das Sedativum, welches man ihm nun verschrieb, linderte seine Triebe in keinster Weise. Nachdem er in der Zwischenzeit zwei weitere Frauen überfallen und ausgeraubt hatte, wurde ihm im November schließlich der Prozess gemacht. Trotz der schieren Anzahl an Straftaten der vergangenen Monate entschied der Richter, Harvey lediglich eins von möglichen 5 Jahren hinter Gitter zu schicken. Im Staatsgefängnis von Colorado blieb der junge Mann unauffällig, zwar mangelte es ihm an Manieren, jedoch respektierte er Autoritäten und tat stets das, was man ihm auftrug. In einem Workshop lernte er, wie man Radios und Fernseher repariert, und als Harvey Gladman nach nur 8 Monaten Haft bereits wieder auf Bewährung entlassen wurde, sah seine Mutter Ophelia dies als Möglichkeit für einen Neuanfang. Immerhin hatte ihr Sohn nun doch zumindest eine kleine Chance auf dem Arbeitsmarkt, seinen Schulabschluss hatte er in Haft verpasst. Das Herzblut, mit welchem Ophelia versuchte, ihren Sohn auf den rechten Pfad zurückzubringen, ist rührend, wenn auch naiv. Noch immer hatte sie ihn nicht aufgegeben, sein Verhalten in letzter Zeit konnte sie sich jedoch nicht erklären. Zwar hatte Harvey schon immer seine Probleme mit dem weiblichen Geschlecht, aber er war doch nie gewalttätig gewesen. Vielleicht war Denver doch nicht der richtige Ort für den jungen Mann, er hatte sich verändert. Nachdem seine Mutter ihm sowohl eine Wohnung als auch einen Job bei einem TV-Reparaturservice in Yonkers, einer Stadt in seiner alten Heimat New York, besorgt und ihm noch ein paar Tage zur Seite gestanden hatte, kehrte sie letztendlich wieder zu Albert nach Denver zurück. Von nun an war der 18-Jährige vollkommen auf sich allein gestellt. Die einzige Gesellschaft, die er noch hatte, bestand aus Lust, Fantasien und seiner 1,5 Meter langen Wäscheleine. Die Pistole, welche er einst bei einem Einbruch gefunden hatte, war im Zuge seiner Verhaftung von der Polizei konfisziert worden, und ohne Waffe fehlte ihm das Selbstvertrauen, eine Frau zu überfallen oder überhaupt nur anzusprechen. Also klapperte Harvey sämtliche Läden der Stadt ab und kaufte schließlich eine sogenannte Popgun, also eine Spielzeugpistole, welche einer echten jedoch zum Verwechseln ähnelte. Er verstaute sie, gemeinsam mit einem Klappmesser und dem aufgewickelten Seil, in seiner Jackentasche und machte sich umgehend wieder auf die Jagd. Er war wieder vollständig, er fühlte sich nun wieder wie ein Mann. Gegen Mitternacht, den 17. August 1946, überfiel Harvey Gladman das Pärchen Thomas und Doris. Im Dunkeln der Nacht bemerkten sie nicht, dass es sich bei der Pistole lediglich um eine Attrappe handelte, und so ließ sich Thomas schließlich von seinem Angreifer fesseln und musste dabei zusehen, wie dieser damit begann, seine Freundin zu befummeln. Während er die Mündung seiner Waffe in Doris' Unterleib presste und gierig über ihre Brüste strich, bemerkte der euphorisierte Triebtäter nicht, dass Thomas sich von den Fesseln hatte befreien können und ihn schließlich von hinten anfiel. Die beiden rangen eine Weile, doch schließlich bekam Harvey das Klappmesser zu fassen und rammte es seinem Kontrahenten in die Schulter, ehe er sich aufrappelte und hastig die Flucht ergriff. Gladman eilte schnurstracks zum nächsten Bahnhof, wo er sich in den erstbesten Zug setzte und seiner neuen Heimat Yonkers nach nicht einmal einem Monat schon wieder den Rücken kehrte. Nach gut 3 Stunden Fahrt hieß es Endstation. In Albany, der Hauptstadt des US-Bundesstaates New York, verschenkte Harvey keine Zeit. Überall auf den Straßen tummelten sich die Menschen, Sommerhitze sorgte für nackte Haut und die Fantasie des Heranwachsenden spielte verrückt. Nur mit Glück hatte Harvey der Situation in Yonkers unbeschadet entkommen und sogar seine Ausrüstung retten können. Doch noch einmal würde er das Risiko, einen gestandenen Mann zu fesseln, nicht eingehen. Am 22. August 1946, nur 4 Tage nach seiner Ankunft in Albany, attackierte Gladman eine alleinstehende Frau, welche mitten in der Nacht auf dem Weg nach Hause rein zufällig seinen Weg kreuzte. Er packte sie schroff am Arm, zerrte sie in einen unbeleuchteten Hinterhof und drohte der verängstigten Florence mit seiner Popgun. Als sie sich jedoch wie befohlen auf den kalten Boden und ihr Angreifer seine Pistole beiseite gelegt hatte, um ihr die Hände hinter dem Rücken zu fixieren, rollte Florence sich plötzlich herum, trat mit voller Kraft nach ihm und begann laut zu schreien. Erneut hatte Harvey sein Opfer unterschätzt und erneut floh er ängstlich in die Dunkelheit. Frustriert über seine eigene Inkompetenz begab sich der gekränkte Harvey bereits am nächsten Abend wieder auf die Jagd. Er musste fündig werden, er musste dieses Verlangen einfach abschalten, koste es, was es wolle. Fest entschlossen, nicht schon wieder zu versagen, überfiel Gladman direkt zwei Frauen auf einmal, doch als sie dann so vor ihm standen und sich weigerten, den Aufforderungen des Kerls mit den Segelohren und Hasenzähnen nachzukommen, verließ ihn schließlich doch der Mut. Er begann zu stottern, die Schamesröte stieg ihm ins von Narben gesprenkelte Gesicht, und letztendlich lief Harvey ein weiteres Mal unverrichteter Dinge davon. Im Jahre 1946 war Harvey Gladman bereits eine tickende Zeitbombe. Die Abstände, in welchen er Frauen überfiel, in ihre Privat- und Intimsphäre eindrang und sie schließlich mit Hilfe seiner Wäscheleine fesselte, wurden immer kürzer. Es wurde normal für ihn, schließlich schien dies der einzige Weg für Harvey, wie er überhaupt mit Frauen in Kontakt treten oder ihnen gar nahe kommen konnte. Ohne seine Waffe war er ein Niemand, ohne Kontrolle war er nichts. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis ihm Letztere endgültig entglitt und er vom perversen Voyeur schließlich zum Serienmörder wurde. So, ihr Lieben, in zwei Wochen geht es dann weiter. Wir beleuchten Harvey Gladmans Morde, seinen Modus operandi, den Prozess, und letztendlich widmen wir uns noch einmal der Psyche des Mannes, welcher als Lonely Hearts Killer in die Geschichte einging. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, sollten euch Bilder und Zusatzinfos zum Fall interessieren. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.